Willkommen beim Podcast Gesundheitspolitik im Fokus. Mein Name ist Heike Scholten. Ich freue mich, heute FDP-Nationalrätin Bettina Balmer und SVP-Nationalrat Thomas Dekoten zu Gast bei mir zu haben. Bettina Balmer ist promovierte Ärztin am Universitätskinderspital in Zürich, Thomas Dekoten diplomierter Betriebswirt und Unternehmer im Kanton Basel-Land. Unser Thema heute: ein blinder Fleck in der Gesundheitspolitik, nämlich die Berücksichtigung des volkswirtschaftlichen Nutzens bei der Tarifierung von medizinischen Leistungen. Denn fast ausschließlich reden wir über die Kosten, viel zu selten über den Nutzen dieser Leistungen. Dabei geht es um weit mehr als einzelne Behandlungen. Es geht um bessere Gesundheit, Entlastung von Angehörigen, um weniger Arbeitsausfälle, tiefere Sozialkosten und damit insgesamt auch um einen Nutzen für die Volkswirtschaft. Thomas Dekoten, Bettina Balmer, herzlich willkommen. Schön sind Sie da. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, es ist ein wirklich großes Thema, das wir anstoßen wollen, auch im Parlament. Und deshalb freue ich mich auf das Gespräch.
Auch ich freue mich sehr, dass wir heute direkt aus dem Bundeshaus diese Aufnahme machen. Und es ist mir auch ein Anliegen, dass wir nicht gerade sofort das ganze System umkrempeln, sondern Schritt für Schritt schauen, was liegt drin, wie wäre das möglich und darum ein Pilot.
Genau, steigen wir ein. Eben mit dem politischen Auslöser. Frau Balmer, Sie haben diese Motion eingereicht. Thomas Dekoten, Sie haben sie mit unterzeichnet. Der Bundesrat lehnt sie aber ab und sagt sinngemäß, der breitere volkswirtschaftliche Nutzen gehört nicht in die OKP. Gleichzeitig führt der Bundesrat aber aus, dass der volkswirtschaftliche Nutzen von medizinischen Leistungen im Rahmen der Prüfung der Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, also der sogenannten WZW-Überprüfung von Leistungen, die durch die Grundversicherung vergütet werden, bereits angemessen berücksichtigt wird. Bevor wir in die Details gehen, stimmt das so? Was ist aus Ihrer Sicht eigentlich das Problem, das Sie mit diesem Vorstoß adressieren wollen? Ich gehe zuerst zu Frau Balmer, Herr Dekoten. Sie ist die Parlamentarierin, die die Motion eingereicht hat. Frau Balmer.
Ja, es gibt ja verschiedene Arten, die Wirtschaft zu berücksichtigen. Und ich finde die WZW-Kriterien, die wir ja verankert haben in der Gesetzgebung, durchaus eine gute Richtung. Aber sie geht zu wenig weit. Und ich möchte auch das Silo-Denken der einzelnen Abteilungen in der Verwaltung etwas überwinden. Es ist mir ein großes Anliegen, dass man gerade auch bei gesundheitlichen Leistungen departementsübergreifend denkt, also das BAG mit dem SECO zusammenarbeitet und man nicht in den Silos verharrt und dass man bei der Wirtschaft insbesondere auch den volkswirtschaftlichen Nutzen berücksichtigt und der scheint mir zu kurz zu kommen. Die Begründung des BAGs, da können wir ja dann später darauf eingehen, greift meines Erachtens auch zu kurz.
Departementsübergreifende Zusammenarbeit, Herr Dekoten, das hört sich vielleicht kompliziert an. Sie haben mitmotioniert. Was hat Sie überzeugt, mit zu unterzeichnen, auch aus Ihrer betriebswirtschaftlichen Optik heraus?
Der Ansatz muss auch wirtschaftlich ein ganzheitlicher sein und nicht ein rein kostenmäßiger. Wir haben leider nur die Kostenperspektive im Gesundheitswesen, statt wir eine Nutzenorientierung auch anstreben. Das ist der Kern des Vorstoßes, den Frau Balmer gemacht hat und der heute viel zu kurz kommt. Wir haben ein System, das uns mehr krank macht. Dabei wollen wir nicht krank sein, sondern gesund werden oder gesund bleiben. Und das muss am Schluss auch der Messpunkt sein, wenn wir beurteilen, ob eine Leistung gut oder eben wirtschaftlich, zweckmäßig und wirksam ist. Wir streiten mit dem BAG seit Jahren darüber, wie diese WZW-Prüfung tatsächlich konkret ausgestaltet werden muss und dass sie tatsächlich auch angewendet wird. Wir sind der Meinung, oder ich bin der Meinung, dass das noch ungenügend stattfindet.
Das hört sich ja nach einem grundsätzlicheren Umdenken an oder einer systemischen Veränderung. Ich gebe die Frage dann an Sie beide weiter. Wir sollen wollen gesund bleiben. Dahinter steckt ein volkswirtschaftlicher Nutzen. Zusammenarbeit aus den Silos rausdenken. Muss da was Systemisches passieren?
Unbedingt. Also ich sehe in meinem beruflichen Alltag immer wieder, dass teilweise einfachere Behandlungen viel zielführender sind und einen viel größeren Nutzen haben als sehr komplexe Behandlungen. Und dennoch ist der Anreiz, die komplizierte Behandlung durchzuführen, viel höher, weil sie viel besser vergütet wird. Und das finde ich falsch. Ich finde, diejenige Behandlung, die den größten Nutzen hat, sollte auch entsprechend vergütet werden. Und nicht diejenige Behandlung, die am kompliziertesten ist. Also ich kann ein Beispiel machen. Es gibt bei der Sichelzellanämie ein sehr teures Medikament. Also das ist eine Erkrankung, bei der Kinder zu wenig rote Blutkörperchen haben, die funktionieren. Die sind immer wieder im Spital. Die müssen auf die Intensivstation. Die leiden unendlich. Die haben riesige Schmerzen. Und wenn man jetzt die Berechnung macht, was über das gesamte Leben günstiger ist, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit dieses elend teure Medikament. Aber sollen wir jetzt ein sehr teures Medikament vergüten oder sollen wir unendlich viel Leid, unendlich viele Behandlungen vergüten, die am Ende des Tages teurer sind? Und diese Art zu denken, die fehlt mir noch etwas.
Systemische Veränderung, wie realistisch ist das, Thomas D. Kurten?
Ja, wir müssen den Anlauf nehmen. Wir können den heutigen Zustand nicht einfach weiter tolerieren, weil er nicht zielführend ist. Wir haben heute eine obligatorische Krankenpflegeversicherung. Wir sollten aber eine Gesundheitsperspektive reinbringen in das Ganze. Heute haben wir ein System, wo Menge mal Preis, den wir festlegen, die Gesundheitskosten definiert. Aber was die persönlichen Bestrebungen, gesund zu sein, gesund zu bleiben, betrifft, bestrafen wir all diejenigen, die sich eigentlich bemühen, ein gesundes Leben zu führen und belohnen in Anführungszeichen alle jene, die sich weniger um das kümmern und sich entsprechend ihrem Schicksal auch ergeben. Das ist jetzt kurz gesagt. Aber wir müssen die Anreize zur Eigenverantwortung im Gesundheitswesen viel zentraler berücksichtigen.
Oder wenn ich ein einfacheres Beispiel noch bringen kann, das das sehr schön illustriert und das mich fast täglich verfolgt, wenn man den Fuß verstaucht, dann sollte es einen Anreiz geben, nur dann ein Röntgenbild zu machen, wenn es wirklich nötig ist. Mhm. Und dann sollte meine Behandlung nicht besser vergütet werden, weil ich bei jedem Patienten, ich übertreibe jetzt etwas und das mache ich auch nicht, aber wenn ich möglichst viele Röntgenbilder mache. Und das ist das System, in welchem wir uns heute bewegen und das
also
finde ich falsch.
Wir müssen auch die Anreize verändern und wirklich die Perspektive wechseln. Das, glaube ich, das dürfen wir zusammenfassend so festhalten, wenn ich Ihnen zuhöre. Ich würde gerne stärker noch in diese Nutzen-Diskussion einsteigen. Und zwar haben wir den Nutzen für den Einzelnen, das können wir, glaube ich, klar festhalten, aber wir wollen uns ja mit dem volkswirtschaftlichen Nutzen beschäftigen. Heute hier ist unser Thema. Und da würde ich gerne von Ihnen beiden hören, wo sehen Sie, und da gebe ich Ihnen jetzt das Wort, Thomas D. Kurten, worüber reden wir denn da? Wo macht sich ganz konkret dieser volkswirtschaftliche Nutzen am klarsten und plausibelsten bemerkbar, wenn wir jetzt den Weg gehen würden und diesen Mindset-Change machen?
Volkswirtschaftlich gesehen am Arbeitsplatz, wo ich volkswirtschaftliche Leistungen mit erbringen kann, wenn ich im Arbeitseinsatz stehe und eben mich dabei auch wohl fühle. Also das persönliche Wohlbefinden ist ganz zentral. Die Energie zu haben, im Leben auch etwas zu leisten, das ist der größte volkswirtschaftliche Nutzen, den wir anstreben können. Und die Fehlzeiten, die wir im Arbeitsleben haben, reduzieren können.
Sind die markant gestiegen in letzter Zeit?
Wir leben, glaube ich, in einer Phase, wo wir von sogenannten Wohlfahrtskrankheiten sprechen und wir tolerieren das als Folge unseres Lebenswandels. Was ich falsch finde in einer politischen Dimension oder in einer sozialen Dimension. Und hier sollten wir ansetzen, ja.
Also es geht auch darum, die Menschen eigentlich im Arbeitsmarkt zu behalten oder wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen.
Ja, wir sollten auch gerne arbeiten gehen. Das hängt auch mit der demografischen Entwicklung zusammen, hängt auch mit der Alterung zusammen. Wir sollten auch ermöglichen, länger arbeiten zu können in den Berufen, die das geht. Also wir haben viele Aspekte, wo wir hier Nutzen stiften können, der beim persönlichen Nutzen beginnen muss.
Gibt es weitere, Frau Bäumer?
Ja, es geht ja noch viel weiter. Wir haben gerade die neuesten Zahlen gehört. Das Fehlen am Arbeitsplatz nimmt laufend zu. Im letzten Jahr waren es 8,5 Tage durchschnittlich, im Jahr zuvor 7,6 Tage. Ein Tag mehr, das hört sich auf den ersten Blick nicht nach viel an. Wenn man aber bedenkt, dass wir 5 Millionen oder sogar über 5 Millionen arbeitstätige Leute in der Schweiz haben, dann summiert sich das. Wenn man dann überlegt, wie viel Produktivität an einem einzigen Tag nicht erbracht werden kann, dann summiert sich das nochmals. Und dann sind wir am Ende des Tages in Milliardenhöhen, die, ich denke, ein gutes Gesundheitswesen eben rechtfertigen. Und diese Art zu denken, die müssen wir viel mehr im Vordergrund haben und nicht uns einfach nur auf die Kosten fokussieren. Denn wenn wir es schaffen, dass wir zweistellige Milliardenbereiche mehr Produktivität erhalten, dann ist es auch in Ordnung, wenn das Gesundheitswesen 2-3 Milliarden teurer wird, weil die Gesamtrechnung geht dann eben immer noch auf. Und dieses große gesamtheitliche Denken, das möchte ich anstoßen.
Wir haben den Nutzen angesprochen für den Arbeitsmarkt. Gibt es weitere?
Vielleicht, wenn ich da gerade noch anschließen darf. Also auch bei der Prävention sieht man das, dass es eben etwas bringt. Das kann man mittlerweile berechnen. Es gibt eine hochinteressante Studie, die hat die ZHAW, die Berner Fachhochschule und die Uni Luzern letztes Jahr herausgebracht unter dem Lead von Professor Wieser. Und er hat berechnet, dass alleine die Risikofaktoren Adipositas und Bewegungsmangel etwa für 6% der jährlich anfallenden Gesundheitskosten verantwortlich sind. Und wenn wir dann daran denken, dass wir über 90 Milliarden ausgeben, sind das Einsparpotenzial in großer Milliardenhöhe. Und es heißt dann ja auch immer, diese Studien gibt's nicht. Aber das ist jetzt gerade eine der Studien, die es gibt. Ich habe eine andere in meinem Vorstoß zitiert. Also die Zahlen, die wären eigentlich da.
Die Zahlen, das sind vielleicht ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, der stärkste Einwand oder einer der stärksten Einwände gegen eben Ihr Anliegen lautet ja nicht, dass die Idee falsch wäre, sondern dass sie methodisch und politisch eben riskant sein könnte. Weil sie eben, obwohl wir schon Evidenz haben, schwer messbar, anfällig für Überbewertung und potenziell preistreibend wäre. Herr Dekurten, ist das der härteste sachpolitische Einwand gegen Ihre mitunterzeichnete Motion?
Ja, die härteste politische Hürde ist immer, dass man sagt, ja, ist eigentlich eine gute Idee, aber wir können es nicht oder wir wollen es nicht umsetzen, weil das braucht Anstrengung und das braucht ein Umdenken und das braucht einen neuen Ansatz, den wir haben. Und das ist unbequem für viele, die in diesem System leben und auch davon profitieren, darf man auch mal sagen. Und wir müssen das herunterbrechen, eben auch auf den persönlichen Nutzen. Wir haben zu wenig Daten in der Messung des Nutzens in Bezug, wenn ich krank bin, wie schnell komme ich wieder zurück, zu welchen Kosten komme ich wieder zurück, was bringt es, wenn ich wieder mehr arbeiten kann, was bringt es, wenn ich nicht krank bin. Es geht auch um eine Umkehr im Kostenanstieg, den wir einfach verzeichnen müssen. Und deshalb ist der zentrale Punkt für mich, dass wir umdenken, nicht mehr auf die Abgeltung einer Leistung, die erbracht wird, sondern konkret auf den Nutzen, den diese Leistung erbringt. Das gibt es sonst in keinem Wirtschaftsbereich, dass man eine ineffiziente oder qualitativ nicht genügende Leistung trotzdem wie alle anderen vergütet. Und gegen diese Messung von Leistung, Qualität, Effizienz sperren sich auch die Leistungserbringer oder die Systeme insgesamt immer wieder. Und da müssen wir den Hebel ansetzen. Es muss gelingen, dass eine gute Leistung auch im medizinischen Bereich belohnt wird, honoriert wird und dass eine schlechte Leistung, eine ungenügende Leistung eben auch nicht vergütet wird. Und in dieser Messung, dort liegt der Punkt der Datenmessung, die wir neu definieren müssen.
Also mit Malus-System, das glaube ich, habe ich Sie jetzt so verstanden.
Sie dürfen Bonus und Malus verstehen.
Bonus und Malus, genau. Und Sie schlagen ja eben genau einen Piloten vor. Also Sie wollen jetzt nicht heute auf morgen das ganze System umkrempeln, sondern ich habe den Vorstoß, so die Motion so verstanden, fangen wir mal sozusagen hier an dem Punkt an mit einem Piloten. Frau Balmer, was müsste denn, eben wir sind bei Zahlen, Daten, Evidenzen, was müsste der Pilot denn de facto leisten, damit man so diese Türe öffnet, um eben in diese andere Perspektive zu kommen?
Ja, ich beginne vielleicht einmal auch mit einem Beispiel und daran sieht man dann vielleicht auch im großen Ganzen, wohin ich steuern will. Es gibt Kopfwehmedikamente der neuen Generation, die im jetzigen System die Limitatio haben, dass man einen Absetzversuch machen muss. Die Literatur ist relativ klar. Sie sagt, man soll es erwägen, einen Absetzversuch zu machen. Es gibt da keine eigentliche Vorschrift. Jetzt ist natürlich die Frage, wendet man dieses Medikament richtig an? Ja oder nein? Mhm. Weil wenn man allen Patienten mit Kopfweh gerade das neue teure Medikament gibt, dann explodieren die Kosten. Das ist überhaupt nicht WZW-gerecht, obwohl es von einem volkswirtschaftlichen Aspekt her betrachtet natürlich sehr gut ist, wenn alle Patienten zu 100% verlässlich immer am Arbeitsplatz sind. Und das macht es halt dann etwas schwierig, im Detail zu sehen, wo ist die Vergütung berechtigterweise höher und wo ist sie es nicht. Und darum muss die Messung eben wie zweigleisig erfolgen. Einerseits stimmt die Indikation, macht das wirklich das Richtige, behebt das Problem, das wir haben. Und das zweite Gleis ist dann tatsächlich, was ist der volkswirtschaftliche Nutzen? Und das BAG denkt nur in eine Richtung. Was es auch verkompliziert, ist die Messung des Outputs, weil der Mensch im Gegensatz zu einem Produkt wie das Auto einfach etwas weniger standardisiert ist. Das ist ein Vorteil, aber es macht die ganze Sache halt auch unendlich schwierig. Umso schöner ist es, dass wir Arbeitsausfall oder Lebensqualität durchaus messen können. Und da würde ich ansetzen.
Also wir brauchen neue Messgrößen. Thomas Dekurten. Andere Kennzahlen, die überzeugende Schlagkraft gewinnen.
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Frau Palmer hat einige bereits genannt. Das ist die Frage der Behandlungsdauer. Was ambulant und was stationär gemacht werden kann, könnte und tatsächlich auch gemacht wird. Es gibt die Messung der Nebenwirkungen, es gibt die Messung von Rückfällen, die wieder therapiert werden müssen. Schlussendlich ist es auch eine Frage der Lebensdauer, die wir verlängern können. Das ist eine längere Perspektive. Aber wissenschaftlich sind diese Kennzahlen nicht schwer zu eruieren. Der Vorstoß sieht ja auch vor, dass man das zusammen mit den Fachleuten definieren könnte. Und wir müssten das auch ganz nach wirtschaftlichen Methoden nach den Hauptkennzahlen ordnen können, die wir dann zur Anwendung bringen. Das wäre ein konkreter Nutzen eines Pilotprojektes auch.
Wir haben ja jetzt gerade auch die Tarifierung gewechselt. Ja. Wir haben jetzt endlich diesen alten Tarif hinter uns gelassen und sind dran, mit TADOC zukünftig zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass es jetzt innerhalb von 2 oder 3 Jahren gerade noch einmal eine fundamentale Umwälzung des Tarifs toleriert, weil auch in der Ärzteschaft kann man nicht jährlich alles komplett umkrempeln. Aber wenn wir so eine neue Art, Leistungen zu tarifieren, avisieren, dann braucht das einige Jahre. Das ist ein Projekt, von dem ich ausgehe, das dauert vielleicht 6, 10 Jahre. Darum tun wir gut daran, wenn wir heute irgendwo beginnen.
Ja. Und den politischen Druck auch weiterhin aufrechterhalten. Wir hatten diesen Wechsel jetzt, Hamed, war 20 Jahre im
2004, ja.
Unangetastet, immer das Gleiche. Und mit TADOC möchten wir jetzt doch auch eine dynamische Betrachtung hinbekommen. Wir haben die Instrumente geschaffen, dass dieser Tarif auch dynamisch weiterentwickelt werden kann. Die Diskussionen, die jetzt laufen, auch mit der Tarifierung, auch mit den Pauschalen, zeigt, dass es notwendig ist, dass wir hier konkret weiterkommen und dass wir, es gibt dieses Beispiel von der Augenmedizin, dass der Arzt mehr profitiert, wenn er die alte Behandlung ineffizienter bringt, als wenn er das neue innovative Medikament bringt. Und diese Erkenntnisse müssen jetzt in dieses Tarifsystem auch einfließen und korrigiert werden.
Und es ist eine Chance, eben gerade auch den volkswirtschaftlichen Ansatz zu inkludieren und das schrittweise zu machen. Und dann, wenn man sieht, dass es funktioniert, dann kann man dann immer noch den großen Wurf machen.
Also das heißt, wir reden wirklich über einen großen zeitlichen Horizont hier, weil Sie starten ja mit einem Piloten. Also das heißt, der Pilot, wir haben ein Beispiel, vielleicht auch andere dann aus anderen Ländern, aber das wäre sozusagen die Initialzündung, um den Stoff in die Debatte zu bringen, wenn ich Sie beide jetzt richtig interpretiere.
Absolut. Und Sie wissen ja, in Bern mahlen die Mühlen eher langsam, bis so ein Vorstoß durch alle Kommissionen und alle Räte durch ist, wenn er es denn schafft, Das hat seine Dauer, aber ich bin gewillt, das anzugehen, und ich bin auch gewillt, das zu verfolgen. Ja. Und ich kann eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag legen, wenn ich mir etwas vorgenommen habe.
Ja, die Erfahrung zeigt, dass wir im Bundesbären keine Revolutionen zustande bringen in aller Regel, sondern dass es eben auch Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit braucht, um dieses Ziel wirklich zu erreichen. Und daran arbeiten wir in unseren eigenen Kreisen, sprich Fraktionen, und in unseren eigenen Räten und eigenen Kommissionen. Wir kommen vorwärts, wenn wir das Thema wirklich auf den Tisch legen und sagen, es besteht eine Notwendigkeit, aus dieser Sackgasse rauszukommen.
Ja, und wenn ich Ihnen zuhöre, Evidenz hat ja auch mit Daten zu tun. Und ich glaube, da sind verschiedene Geschichten ja auch aufgegleist, wo wir ja wissen, also TADOC ist jetzt sicherlich, wir haben mehr Daten. Wir haben mit DigiSanti, hoffen wir ja alle, dass wir da auch bessere Daten beziehungsweise auch bessere Zusammenarbeit bezüglich der Verwertung der Daten hinbekommen, was sicherlich ja dann auch hilfreich ist, um eben diesen Prozess weiterzugehen. Ich komme jetzt aber trotzdem noch zu der heiklen Kostenfrage, die natürlich, ich sag mal, so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über allem schwebt in der Argumentation, denn der Bundesrat warnt in seiner Stellungnahme auf die Motion, wenn eben zusätzliche Nutzenaspekte in die Vergütung einfließen, drohen eben höhere Prämien, scheint eben eine andere Logik zu sein, mehr Steuerfinanzierung oder komplizierte Umverteilungen zwischen den Systemen. Wir haben es ja gehört, wir gehen in den Sozialversicherungsbereich rein, wenn wir systemisch übergreifend denken. Dahinter steht ja letztlich die Frage, wer soll zahlen, wenn an anderer Stelle gespart oder profitiert wird. Thomas D. Kurten, ich denke, Sie denken stark in Anreiz- und Verantwortungslogiken. Wie kriegen wir das hier hin? Also genügt der Pilot oder braucht es irgendwie stärkere Hebel? Und ich gehe da vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Ist die Zeit reif für ein Gesundheitsgesetz?
Zwei, drei rote Flaggen kommen gerade hoch. Neues Gesetz, ich will keine neuen Gesetze, ich will keine neuen Regulierungen. Aber ich will, dass der Bundesrat seine Perspektive tatsächlich wechselt. Ich kann die Argumentation nur aus der Optik nachvollziehen, dass er sagt, wir können und wollen da nichts machen, wir wollen das System jetzt weiterhaben. Wir haben ein Kostensystem heute, eine obligatorische Krankenpflegeversicherung, die de facto eine Vollkaskoversicherung ist, und zwar in Bezug auf die Nachfrage wie auch aufs Angebot. Alle Leistungen werden vergütet. Wenn ich schon so viele Prämien zahle, dann möchte ich auch einen entsprechenden Nutzen daraus ziehen und meine Gesundheitsleistungen einziehen. Und wenn ich Leistungen erbringe, dann will ich die auch entsprechend abrechnen können. Das ist die eierlegende Wollmilchsau für alle, die sich in diesem System beteiligen. Aber wir müssen es mittragen, alle solidarisch. Und darum brauchen wir dort wirklich einen Perspektivenwechsel, dass wir dort investieren, wo wir den Nutzen auch hinkriegen, ganz persönlich. Und deshalb braucht es dieses Umdenken. Wenn es der Bundesrat selber nicht fertig bringt, dann muss es die Politik machen. Ich glaube, irgendwann kommt dieser Kipppunkt, wo auch die Bevölkerung sagt, jetzt reicht's mit dieser Prämienentwicklung. Das können und wollen wir nicht weiter tragen. Wir wollen es auch nicht immer mehr über Steuergelder ausfinanzieren und Prämienverbilligungen ausschütten. Wir müssen diesen Punkt erreichen. Politisch will ich diesen Punkt erreichen, bevor es eine Bevölkerung gibt.
Thomas D. Kurten sagt, kein neues Gesetz. Das heißt, also die Systemlogik muss eingeflochten werden in die Gesetze, die wir haben, in die Möglichkeiten, die wir haben. Bettina Beimer, wie entkräften Sie denn den Einwand, dass eben Ihr Ansatz, Ihr gemeinsamer Ansatz am Ende einfach eben doch die OKP verteuert und die Prämienzahler zusätzlich belastet werden?
Ja, vielleicht möchte ich vorausschicken, als freisinnig liberale Politikerin sind mir natürlich zusätzliche Gesetze auch ein Dorn im Auge. Das soll nicht das Ziel dieser Übung werden. Mhm. Aber man muss dann schon ehrlich genug sein und auch Leistungen, die teuer sind und nichts bringen, entsprechend in der Tarifierung runterstufen. Also das scheint mir der Ansatz zu sein. Und gleichzeitig muss es auch eine Ehrlichkeit in der Indikation geben. Wenn eine Leistung nicht indiziert ist, dann ist sie nichts wert. Auch das ist volkswirtschaftliches Denken und auch das bezwecke ich, sodass das Ganze möglicherweise, wenn man es zusammen mit der erhöhten Produktivität und der erhöhten Gesundheit der Bevölkerung betrachtet, am Ende des Tages alles günstiger ist. Ich kenne die Situation aus den Spitälern. Das ist ein Drama, wenn immer mehr Leute fehlen. Wir haben ja sowieso nicht genug. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeitgeber alles Interesse daran haben, die durchschnittliche Fehlzeit am Arbeitsplatz um 2 Tage zu reduzieren. Das ist auch für sie kostengünstiger. Und darum braucht es ein departementübergreifendes Denken. Und es ist wirklich meine Absicht, das hinzubekommen.
Dieses departementsübergreifende Denken, ich würde gerne nochmal da einsetzen, weil wir haben ja immer so ein bisschen auch diese Silo-Diskussion. Zuvor möchte ich, also ich möchte noch auf die Silos mit Ihnen einsteigen. In welchen Silos befinden wir denn uns überhaupt? Was sind die stärksten? Welche sind am einfachsten zu knacken? Aber ich möchte vorher, Thomas Dekoten, Sie noch fragen, hören Sie das auch von Arbeitgebern, dass da ein dringender Bedarf ist, die Schraube da jetzt anzugehen?
Ich glaube, die Arbeitgeberseite macht heute schon sehr viel mit betrieblichem Gesundheitsmanagement, mit Ausbildung, mit Prävention, mit ergonomischer Tätigkeit an Arbeitsplätzen. Alle möglichen Richtungen werden verfolgt, um die Situation im Betrieb zu optimieren. Sie wird aber nicht honoriert, weil die Anreize nicht darauf ausgerichtet sind, dass der Unternehmer dann tatsächlich effektiv profitiert. Und das müssen wir auch ändern.
Ja, dem kann ich nur beipflichten. Es braucht aber überdies auch ein Wille der Bevölkerung, hier auch mitzumachen. Und auch da glaube ich, wenn Eigenleistung honoriert wird und sinnvoller Bezug von Gesundheitsleistungen honoriert wird, dass wir dann in die richtige Richtung gehen. Es braucht also sowohl einen Anreiz seitens der Tarifierung, das in eine richtige Richtung zu lenken. Es braucht aber auch einen Anreiz für die Patienten, nur dann, aber dann schon zu konsumieren, wenn ich jetzt dieses Wort brauche, das mir ein bisschen widerstrebt in diesem Zusammenhang. Also, dass man nur dann zum Arzt geht, wenn es wirklich nötig ist. Und ich verstehe alle, die unsicher sind. Aber mein Verständnis hört dann auf, wenn es darum geht, unüberlegt, einfach reflexartig den Notfall aufzusuchen. Und das gehört halt auch in die Gesamtpackung des volkswirtschaftlichen Nutzens. Es müssen alle Beteiligten darüber nachdenken, ob es etwas bringt. Angefangen vom Arbeitgeber über die Ärzteschaft, die mit dem Tarif vermutlich den stärksten Hebel hat, bis hin zu den Patienten, von denen ich etwas Eigenverantwortung erwarte.
Das ist ja immer der Punkt, denke ich, über den wir in der ganzen Diskussion eben nicht sprechen, dass jeder Einzelne eben auch Verantwortung trägt im Gesamtsystem.
Ja, Eigenverantwortung wird in diesem System immer als unsolidarisch oder unsozial betrachtet, wo ich vehement widersprechen muss. Also wir haben die Ansätze, wo das Fitnessabonnement auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Viel wichtiger wäre für mich, wenn man konsequent das weiterführt. Wir haben den großen Kostenschub bei den Abnehmspritzen im Moment und die Abnehmspritzen sind heute ein Lifestyle-Medikament, das ursprünglich bei der Zulassung auch gedacht war, dass es nur zusammen mit einem Ernährungsplan, mit einem Bewegungsplan, mit einer medizinischen Überwachung zum tatsächlichen Resultat führt. Bei diesem Wachstum, das wir jetzt in diesem Bereich haben, frage ich mich wirklich ernsthaft, ob das so durchgezogen wird, auch von der Ärzteschaft. Und deshalb sage ich, wir müssen das konsequenter Anreiz belohnen, dass wenn dieser Weg gewählt wird, auch über Abnehmspritzen, dass es dann tatsächlich auch beim Patienten verankert werden muss und nicht bei der Leistung, die vergütet wird.
Ja, hier sind wir auch bei einem Lieblingsthema von mir. Ich finde, diejenigen Ärzte, die die Regeln, die klar vorhanden sind, nicht einhalten, die sollen auch entsprechend sanktioniert werden. Und da hapert es halt schon auch noch. Es sind lange nicht alle Ärzte schwarze Schafe, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber wie in jedem Beruf gibt es auch bei uns einzelne schwarze Schafe. Und die Limitationen der Abnehmspritze sind eigentlich klar. Wenn man dann schaut, wie teuer Adipositas oder Übergewicht ist oder krankhaftes Übergewicht. Und wir reden hier von einem Body Mass Index von 35. Das ist massiv. Dann ist eben die volkswirtschaftliche Art und Weise, das Problem zu denken, so, dass man am Ende des Tages sagt, übergewichtige Leute sind enorm teuer. Aber es versteht sich von selbst, dass das mit einer Ernährungsberatung und auch im Minimum hausärztlich besser mit einem Psychologen betreut werden soll. Und wer das nicht durchzieht, das ist nicht anständige Medizin. Da wehre ich mich mit Händen und Füßen. Ja, das ist nicht okay.
Also ich würde gerne noch kurz zurückkommen auf eben diese Silos. Also die Frage war, in welchen Silos befinden wir uns? Wir haben verschiedene Akteure, sind jetzt schon genannt worden. Und welche sind am schwierigsten zu knacken?
Am schwierigsten ist für mich den individuellen Patientennutzen zu belohnen, damit ich die Eigenverantwortung stärken kann. Weil das wäre für mich der Schlüssel, dass jeder selbst wählen kann, welches System das er auch nutzt und wie er persönlich dort entsprechend weiterkommt. Das können wir nur erreichen, wenn wir eben auch Transparenz schaffen, Qualität belohnen und Effizienz fördern.
Ich wünsche mir, dass die Arbeitgeber und Arbeitnehmer besser mit dem Gesundheitswesen zusammenarbeiten. Und ich meine nicht, dass es eine Abteilung für Arbeitsmedizin im Betrieb gibt, sondern ich meine vielmehr, dass die Arbeitgeber auch darauf hinweisen, welche gesundheitlichen Probleme am meisten Probleme machen und wie wir die von medizinischer Seite her am effizientesten und am besten für die Patienten lösen können. Also diese Zusammenarbeit, die muss gestärkt werden, die fehlt mir extrem. Es ist nicht damit gemacht, dass man einfach irgendwo noch einen Verantwortlichen für Arbeitsmedizin hat. Das muss man groß denken.
Doch, da gehe ich noch einen Schritt wesentlich weiter. Ich mache es wirklich beim Patienten fest, der im System seinen größtmöglichen Nutzen auch finden muss. Ich finde, die eigene Gesundheit ist nicht eine Aufgabe, die ich meinem Arbeitgeber delegieren kann. Dafür muss ich selber hinstehen und die Möglichkeiten haben zu gestalten.
Absolut, völlig einverstanden. Aber der Arbeitgeber hat ja ein großes Interesse daran, dass er seine Leute am Arbeitsplatz hat und dass die Krankheitstage nicht weiter sprunghaft ansteigen. Also möchte ich, dass der Arbeitgeber sich Gedanken macht, wie er die Arbeitstage, welche die Patienten durchschnittlich im Betrieb fehlen, runterbekommt. Also ich würde das nicht individuell denken. Individuell ist jeder für sich selbst verantwortlich. Auch da wünschte ich mir teilweise eine Portion größere Gesundheitskompetenz und größere Eigenverantwortung. Aber systemisch, glaube ich, hat der Arbeitgeber ein großes Interesse daran, dass seine Leute im Betrieb dastehen und fit sind und zufrieden und mit viel Elan die Arbeit machen, weil das hilft ihm am Ende des Tages auch.
Gut, dann sind wir uns einig, dass der Anreiz, selbst gesund zu bleiben, wohl der größte und wirksamste ist.
Absolut.
Das ist wahrscheinlich absolut so und wir wissen aber auch, dass wir immer wieder mit Menschen zu tun haben, die stark darauf achten, dass sie eben gesund leben und dann gibt's eben andere Personen, wo wir wissen, das ist schwierig, dass wir ja die Gruppen sozusagen erreichen. Und da kann der Arbeitgeber natürlich eine wesentliche Rolle spielen, vielleicht aber auch schon vorher die Bildungsinstitutionen möglicherweise. Sehen Sie noch andere Akteure, die wir ja auf dieser politischen Ebene auch irgendwo knacken und abholen müssen, außer die Arbeitgeber, die jetzt stark sozusagen von Ihnen, Frau Ballmer, mit in die Verantwortung gezogen werden?
Also es ist mir wichtig, dass ich die Arbeitgeber nicht dahingehend in der Verantwortung sehe, dass sie sich um die Gesundheit ihrer einzelnen Mitarbeiter kümmern müssen, sondern vielmehr, dass sie erkennen, welchen Nutzen sie durch welche Möglichkeiten des Systems erlangen könnten. Sie sollten dahingehend denken. Es geht viel weiter. Also auch beispielsweise ein Vita-Parcours oder ein gut ausgewogenes System an Gehwegen, dass man motiviert ist zu gehen und nicht fahren muss, machen bereits große Unterschiede. Also da kann durchaus auch die Stadtplanung angesprochen sein. So weit geht aber mein Vorstoß nicht. Mein Vorstoß will nur, dass man schaut, wo gibt es die Möglichkeit, dass das SECO und das BAG zusammenarbeiten, um die Gesamtkosten runterzubringen?
Schaffen Sie das, diese beiden Departemente zusammenzubringen im parlamentarischen Prozess, der jetzt ja ansteht? Also das heißt, die Motion geht jetzt weiter. Sie geht in die Räte, nachdem der Bundesrat eben Ablehnung empfohlen hat. Was braucht es, damit Sie durchkommen im National- und Ständerat, um eben diese Kooperation auf Departementsebene über den Piloten anzustoßen?
Es braucht eine Mehrheit.
Ja.
Tönt simpel.
Was sind die wichtigsten Argumente?
Tönt simpel. Wir müssten, aber Frau Ballmer hat das schon demonstriert, dass das geht, dass wir auch Mehrheiten erarbeiten können, mit Gesprächen, mit Überzeugungsarbeit, mit parallelen Anlässen und Informationen. Es braucht tatsächlich alle. Es braucht die Leistungserbringer, es braucht die Versicherer, über die haben wir überhaupt noch nicht gesprochen heute, die ihren Teil dazu beitragen können, diesen Nutzen an den Patienten eben auch weiterzugeben, über die Gestaltung des Versicherungsmodells, das heute viel zu wenig gemacht wird, mit den Daten, die die wir zukünftig haben über DigiSante, können auch die Versichererseite besser diese Modelle steuern. Wir brauchen die Kantone, weil sie die Angebotsplanung auch mitgestalten und die Tarife setzen. Ja, wir brauchen ein Bewusstsein, dass es so wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann und dass wir neue Ansätze verfolgen müssen. Das braucht ein bisschen Mut und Zuversicht, aber gemeinsam schaffen wir das.
Wie schätzen Sie denn die Haltung der Versicherer ein zum Thema?
Auch die Versicherer sind in ihren Modellen dermaßen gesetzlich eingeschränkt, dass sie die Innovation verloren haben, wirklich Neues zu gestalten. Ich glaube, der wettbewerbsrechtliche Anreiz ist zwingend notwendig. Wir diskutieren schon wieder über eine Einheitskasse, die diesen Ansatz komplett demolieren würde. Ich kann es nicht anders sagen. Wir brauchen auch die Gestaltungsmöglichkeiten, dass die Versicherer im direkten Dialog mit ihren Versicherten, sprich mit den Patienten, auch Modelle anbieten können, die diejenigen belohnen, die sich systemgerecht verhalten.
Frau Balmer, was braucht's Ihrer Meinung nach in beiden Räten, damit in Zukunft nicht die Not uns wendig macht, sondern wir vorausschauend diesen Weg gehen können, den Sie mit der Motion hier einschlagen?
Ganz viel Aufklärung, so wie wir das heute tun. Ich finde das eine ideale Gelegenheit, aufzuzeigen, wohin die Reise gehen könnte. Und was die Versicherer betrifft, so verstehe ich durchaus auch, dass da die Angst mitschwingt, dass das alles verteuert. Aber ich glaube, es ist auch eine Chance, weil Leistungen, die unnötig sind, die sollen nicht vergütet werden. Also da bin ich dann auch sehr klar. Also da muss man schon zu Ende denken und das vor allem entsprechend vergüten, was etwas bringt, wie wir das sonst in der Wirtschaft auch kennen. Und unter dem Strich kann es unter Umständen besser und günstiger werden. Und das ist ja das ganz große Ziel.
Schlussfrage an Sie beide. Was ist aus Ihrer Sicht, und ich möchte nicht zweimal das Gleiche hören, wenn ich darum bitten darf, das schlagendste Argument, um im Parlament in beiden Räten ein Ja hinzubekommen?
Die heutige Entwicklung der Prämien zeigt, dass unser System eher krank sein belohnt, als gesund zu werden honoriert. Es ist ineffizient und teuer. Unser Gesundheitssystem ist heute eine Sackgasse und aus einer Sackgasse kommt man nur mit einer Kehrtwende wieder raus.
Frau Balmer.
Wir sehen in jedem Bereich des Lebens, dass Wirksamkeit eine große Rolle spielt und Wirtschaftlichkeit. Wir haben die WZW-Kriterien, so wie sie heute angewendet werden, funktionieren sie nicht. Es ist an der Zeit, die Box zu öffnen, größer zu denken, systemübergreifend zu denken. Wagen wir es, es ist schließlich ein Pilot und nicht von Anfang an ein Umkrempeln von allem.
Heben wir also ab mit Ihrem Piloten. Bettina Balmer, Thomas Dekurten, herzlichen Dank, haben Sie sich die Zeit genommen für unser Gespräch hier heute zum Thema die Berücksichtigung des volkswirtschaftlichen Nutzens bei der Tarifierung von medizinischen Leistungen und Therapien. Wir nehmen mit. Erstens, dass medizinische Leistungen positive Effekte auf Patientinnen und Patienten, Angehörige und die Volkswirtschaft haben können und dass dieser Zusammenhang wissenschaftlich breit diskutiert wird. Zweitens, dass es bereits Evidenz, also Studien gibt, die den volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen von medizinischen Leistungen ausweisen. Drittens, dass umstritten ist, wie stark dieser Nutzen in der heutigen Tarifierung und Rückvergütung durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung OKP bereits berücksichtigt wird. Viertens, dass der Bundesrat eine Ausweitung derzeit ablehnt und dass nun das Parlament über die Motion entscheiden wird, ob ein Pilotprojekt diesen Zielkonflikt genauer ausleuchten soll. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön waren Sie dabei. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.